Welcome to Radio Utopistan. Today again in German, heute nochmal auf Deutsch. Wir stellen euch nämlich eine Veranstaltung hier rein, die wir auf Deutsch in Hamburg gehalten haben letzte Woche. Und ich sitze gerade hier mit Mariam Dabdu. Hallo Mariam.
Hallo.
Mariam hat nämlich dieses Gespräch moderiert mit Alina Jabarin und wir haben Palästina und die Klimakrise zusammen gedacht und zusammen gesprochen. Wie war der Abend für dich, Mariam?
Ich muss sagen, er war sehr heilsam. Um das zeitlich einzuordnen, es war ein Tag nach den schweren, schweren Bombardierungen auf Rafah und wir hatten schreckliche Bilder gesehen und daher war es umso schöner, dass wir so frei darüber sprechen konnten und das irgendwie auch gemeinsam verarbeiten konnten, auch mit den Redebeiträgen aus dem Publikum. Daher fand ich das sehr schön und sehr informativ auch.
Ja, es fühlte sich so frei an. Ich hatte das Gefühl, wir können reden, als würden wir im Freundeskreis reden und müssen nicht aufpassen, was wir sagen. Und Alina Jabarin ist auch eine Journalistin und eine Deutsch-Palästinenserin, die einige Jahre auch in Palästina gelebt hat und seit ihrer Kindheit regelmäßig dorthin fährt.
Genau, und um vielleicht den Anfang noch etwas einzuordnen, wir waren also in einem Raum neben dem Ausstellungssaal und da hing eine riesige Melone von Khaled Horani, die ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Ausstellung war, da sie das Thema Krise und Krieg und Natur als Subjekt auch total vereinigt hat. Und darüber haben wir auch gesprochen und das war mir auch wichtig zu erfragen, was diese Melone euch beiden bedeutet.
Genau, das war die erste Frage und jetzt eröffnen wir den Abend für euch, den wir aber gekürzt haben. Aber wir haben zum Beispiel das Publikum rausgekürzt und einige Stellen, die sonst zu lange geworden wären.
Hallo von meiner Seite auch. Ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese kleine intime Runde, weil ich in den letzten Wochen und Monaten auf sehr vielen Veranstaltungen war, in sehr großen Sälen und man spricht und man blickt in sehr, sehr viele Gesichter und man kriegt irgendwie so gar nicht richtig eine Resonanz. Man versucht immer die Gesichter zu lesen und zu analysieren. Sind die mir jetzt wohlgesonnen oder ist das einer von der Bild-Zeitung oder was ist los? Und insofern ist es sehr, sehr, sehr wohltuend, zumal ich eben auch gerade schon zu Mariam draußen gesagt habe, dass ich sowieso das Gefühl habe, dass diese öffentlichen großen Veranstaltungen sehr auf eine Art und Weise sinnlos sind, weil keiner mehr offen spricht. Also es ist eher wie eine Theaterveranstaltung. Man guckt vorher, wer ist da, wer sitzt mit mir auf der Bühne, wer ist der Moderator, kann ich den trauen, was ist das für ein Space, wird das aufgezeichnet, wenn es online geht, könnte es mir gefährlich werden, welche Begriffe darf ich verwenden, welche nicht und somit ist eigentlich gar kein offenes Gespräch mehr möglich und es ist mehr, ja, jeder übernimmt halt seine Rolle und versucht zu überleben. Insofern sind, glaube ich, eigentlich eher diese kleineren Runden, die Runden, die wir gerade brauchen. Zum Thema Melone, du hast sie sehr schön gemalt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was diese Melone jetzt genau für mich bedeutet. Ich glaube schon, dass es ein Zeichen des Widerstands ist, weil es zeigt, dass Menschen ihr Recht einfordern, ihre Existenz sichtbar zu machen, wenn zum Beispiel eine Fahne nicht erlaubt ist. Andererseits ist es auch so, dass ich weiß, dass viele Menschen das auch als eine Art Einknicken empfinden. Also man akzeptiert quasi, dass die Fahne, die das Symbol für diese Bevölkerungsgruppe ist, verboten ist oder kriminalisiert wird, wie auch in Deutschland, wo in Neukölln zum Beispiel Palästina-Flaggen übermalt wurden oder abgehangen wurden. Und man akzeptiert das quasi und versucht es irgendwie anders auszulegen. Also ich persönlich sehe es eher als sehr smart und kreativ und hoffentlich ja auch nur eine Übergangssituation. Abgesehen davon, dass ich sowieso nicht viel von Nationalfahnen halte, aber wenn es darum geht zu zeigen, dass man existiert in einer Situation, in der die Existenz negiert ist, ist es, glaube ich, eine ganz kreative Lösung. Was sagst du zur Melone?
Mir bedeutet die Melone, die da an der Wand hängt, sehr viel und ich finde, sie legitimiert irgendwie diese Ausstellung. Also ich habe mit Sam da hinten, Sam und ich haben zusammen diese Ausstellung gemacht. Sam hatte den künstlerischen Hut auf, ich so ein bisschen den inhaltlichen. Und ich würde sagen, für mich persönlich hätte diese Ausstellung ohne den Melone keine Legitimation oder irgendwas aus Palästina, weil es geht um Natur und Gerechtigkeit oder soll um Natur und Gerechtigkeit gehen. Und wir leben jetzt seit Monaten in einer Welt, wo es offensichtlich vollkommen okay ist, dass eine Bevölkerungsgruppe so zerbombt wird und natürlich auch alle Natur außenrum zerbombt wird. Und wenn wir eine Ausstellung zum Thema Natur und Gerechtigkeit machen, ohne irgendwie darauf zu referieren, hätte ich das vollkommen irrelevant und irgendwie auch lächerlich gefunden. Oder halt auch wieder so typisch deutsch. Nichtsdestotrotz, es ist halt einfach eine Melone und es ist auch irgendwie so eine was Hilfloses, weil was bringt diese Melone? Die wird nichts ändern, außer dass vielleicht ein paar Leute, die nie im Leben in einem Raum wären, wo auch noch eine Melone ist, gerade aus der linken Szene, sich vielleicht mal mit einer Melone auseinandersetzen müssen. Aber das wird auch das Bombardement nicht ändern. Deswegen, die Melone ist sowas, auf der einen Seite was Hilfloses für mich, auf der anderen Seite schon was Widerspenstiges oder wieder Widerständiges. Und aber ich fühle mich selber auch hilflos, auch gerade natürlich nach den Bildern, die wir gestern wahrscheinlich alle gesehen haben, die hier im Raum sitzen oder heute früh. Ja, was macht die Melone? Und
darf ich ganz kurz einhaken? Weil wir jetzt eh so ein kleiner Kreis sind und wir über die Melone sprechen, es ist ja auch so, dass du und Lena, die hier ja auch sitzt, ihr habt ja quasi die Melonen-Demos in Hamburg angefangen, als die Demos in Hamburg komplett verboten waren. Und mittlerweile sind sie nicht mehr verboten. Das heißt, da hat man zumindest gesehen, dass es temporär war, aber ihr habt quasi die Flagge hochgehalten, ihr habt es halt trotzdem gemacht und jetzt ist es erlaubt. Natürlich, auch das bringt den Menschen in Gaza jetzt nichts, aber die Melone hat ja für euch oder für dich in dem Sinne auch eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Du hast sie ja genutzt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, dass Lena da ist, die als Anwältin auch uns die Legitimation gegeben hat, das anzumelden, weil alleine hätte ich mich das nie getraut. Aber auch das war einfach so ein hilfloser Akt und der war mehr für uns, nicht wahr, Lena, als für Gaza. Aber natürlich haben es andere Leute gesehen und haben vielleicht auch Mut bekommen, irgendwas zu machen.
Ja. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel, darf ich kurz sagen, klar, das ist nicht da hoch oder so. Aber das war so eine, also ganz, die ganze Welt eigentlich war in so einer Schocksituation. Der 7. Oktober war gerade der 8. Oktober darauf und in Hamburg und ganz Deutschland gab es ja diese Versammlungsverbote. Also es gab diese extremen Repressionen, die wir in Deutschland, ne, also Palästinenser sind das gewohnt seit 76 Jahren, in Deutschland ist man das nicht gewohnt, dass man nicht auf die Straße gehen kann, seine Meinung frei äußern kann, eine Fahne schwenken kann und für die Einhaltung der Menschenrechte protestieren darf. Das war extrem bedrückend und extrem schockierend. Und da haben wir diese Melonen-Idee, die ja quasi, ja, also es war ja die Parallele dazu, dass wir dann mit Melonen auf die Straße gegangen sind und für die Einhaltung der Grundfreiheiten in Deutschland protestiert haben. Wir durften ja, egal was wir mit Palästina angemeldet haben, ist uns verboten worden. Und dann haben wir halt einfach Palästina aus dem Text rausgelassen und standen da mit Melonen. Und das war
am Flaggenplatz.
Am Flaggenplatz, wohlgemerkt, genau.
Also für mich als eure Freundin war das, muss ich sagen, war ich sehr stolz auf euch und sehr dankbar, dass ihr diese Sache so in eure eigene Hand genommen habt, in einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, irgendwas zu starten.
Ja, und das hat Khaled Fanani, der eigentliche Künstler, ich bin nicht die Künstlerin, ne? Für die nicht wissen, das ist Khaled Fanani, das ist der Melone. Das war für ihn auch der Anlass, eben sich zwar nicht zu beugen, aber trotzdem zu sagen, wir sind hier und wir existieren. Und das ist auch, wenn ich auch für mich teilen darf, was diese Melone bedeutet, eben auch so essentiell ist, nämlich die Erhaltung des Lebens. Nicht nur die Erhaltung der Rechte, sondern auch des Lebens an sich. Und es ist irgendwie auch metaphorisch, dass da die Kerne so geschützt wie in so einer Gebärmutter sind und dass das Leben da auch weitergeht. Und eben wenn wir auch über Leben und Rechte sprechen, in deinem Buch ist es ja auch gar nicht so getrennt, ne? dass das Recht auf Leben uneingeschränkt bleiben soll. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was denn diese Rechte der Natur, die du aufgreifst, was das bedeutet?
Ja, und da spielt logischerweise Melone auch rein, sonst wäre sie ja nicht hier. Es geht darum, die Natur als Wesen anzusehen Und ein Wesen hat auch eine Stimme. Und nicht alle Wesen sprechen Deutsch, haha, oder irgendeine menschliche Sprache. Und hier erhebt die Melone die Stimme für die Menschen und im Endeffekt natürlich auch für sich selbst als Natur, weil jedes Bombardement, jeder Krieg auch einfach so unglaublich viel Natur zerstört. Also es gibt da so Hochrechnungen von Wissenschaftlern aus USA und Großbritannien, dass in den ersten 2 Monaten Bombardements so viel CO2 in die Luft gestoßen wurde wie von 20 kleineren Nationen auf der Welt. Oder es sind im ersten halben Jahr gut 40% Ackerfläche zerstört worden in diesem Bombardement. Und die Idee der Rechte der Natur, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, es sind mittlerweile so viele Doktorarbeiten darüber geschrieben worden, aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen, Juristerei, Anthropologie, Politikwissenschaft, alles Mögliche. Aber die Grundidee ist eben auch dieselbe, die Natur ist ein Subjekt und kein Objekt. Und deswegen ist das für mich, das klingt so banal, aber es ist für mich ein wahnsinniger revolutionärer Akt und für mich so eine Art Hoffnungsschimmer, wie wir jetzt den Karren noch irgendwie aus dem Dreck ziehen können, sowohl was die unglaublichen Menschenrechtsverletzungen angeht, als auch eben die Umweltzerstörungen, dass man nämlich sämtliche Wesen als Subjekte und als Wesen ansieht, die leben und nicht als Objekte oder Waren, an denen man sich einfach so bedienen kann, sondern dass allen Wesen gegenüber Respekt zu erbringen ist und dass die auch Rechte haben, die man vor einem Justizsystem einklagen kann. Nun ist natürlich die Frage, der oberste Gerichtshof hat letzte Woche entschieden, Schluss mit Bombardement und kein Einmarsch in Rafah, und es gab gestern dieses Massaker. Dann kannst du auch fragen, was bringt so ein Rechtssystem überhaupt, wenn es gar nicht eingehalten wird. Nichtsdestotrotz finde ich diese Idee so stark, und an einigen Stellen wird sie ja auch tatsächlich schon in die Wirklichkeit auch übersetzt.
Wo denn?
In Ecuador zum Beispiel. Oder auch in Europa. Es gibt in Spanien die Salzwasserlagune Mar Menor, die jetzt schon ein Rechtssubjekt ist und deswegen besser geschützt ist. In Deutschland gibt es eine Bewegung, die sich für die Rechte der Natur einsetzt. Und noch ein wichtiger Aspekt in diesem Prinzip ist, dass wir Teil eines Organismus sind und nicht dieses Herrschaftsdenken so internalisiert haben, was uns ja der Kolonialismus auf diese Welt geschrieben hat, in unsere Weltordnung reingeschrieben hat, unsere ganzen Handelsbeziehungen, die Weltbank, unsere Rieseninstitutionen sind alle aus dem Kolonialismus erwachsen, der diese Idee hat, lieber beherrsche ich dich, als dass du mich beherrschst. Und die Idee von den Rechten der Natur ist, es kann niemanden beherrschen, weil wir sind alle Teil des Waldes. Da beherrschen die Ameisen nicht den Bären, aber auch nicht mal andersrum.
Und zu dem Stichwort Gerechtigkeit. Das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, ne? Aber wir könnten auch darüber ein Buch schreiben. Mich würde aber interessieren, wie sich die Bedeutung von Gerechtigkeit in den letzten 7 Monaten vielleicht auch verändert hat.
Also ich glaube, also wahrscheinlich gibt es niemals eine gerechte Welt, weil also Gerechtigkeit würde ja wahrscheinlich grob bedeuten, dass alle Menschen oder alle Wesen gleich behandelt werden, den gleichen Zugang zu Ressourcen haben etc. Das wird es wahrscheinlich niemals geben. Ist wahrscheinlich etwas, für das man immer kämpfen muss. Und ich glaube, das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, weil das tatsächlich eine sehr philosophische Frage ist, ist, dass, glaube ich, viele von uns gelernt haben, dass wir uns, wenn wir Gerechtigkeit wollen, nicht auf diese Rechtssysteme oder Institutionen verlassen können, von denen wir glaubten, dass wir uns auf sie verlassen können. Und ich glaube, das ist auch nichts Neues. Aber ich glaube, das ist etwas, was gerade viele junge Menschen, die gerade sehr genau verfolgen, was zum Beispiel in Gaza passiert, und wahrscheinlich vielleicht sogar so genau verfolgen wie noch nie zuvor. Ne? Also viele Leute recherchieren jetzt plötzlich oder fragen auch, was ist der IGH, wie funktioniert der, was ist der Unterschied zwischen internationaler Strafgerichtshof und internationaler Gerichtshof, wer hat welche Funktionen. Auf einmal wollen viele Menschen das genauer verstehen, weil sie sozusagen die Situation in Gaza täglich mitverfolgen und sehen dann aber ja wiederum auch oder lernen ja auch, dass viel Recht gebrochen werden kann ohne Konsequenzen. Ich meine, wie gesagt, das ist nichts Neues. Wir haben ja auch zum Beispiel Syrer hier sitzen, die das auch kennen. Es gibt das ganze System an sich, auch das ist nicht neu, ist ja in sich zum Scheitern verurteilt mit dem Sicherheitsrat und den Vetomächten etc. Das wisst ihr alle. Aber ich glaube, um zum Punkt zu kommen, ich glaube, viele haben verstanden, wir können uns auf diese Institutionen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, für Recht zu sorgen, nicht verlassen. Die werden uns nichts bringen. Es ist vielleicht ein symbolischer Akt und man freut sich, wenn vielleicht der Internationale Strafgerichtshof sagt, wir klagen an. Man sieht aber, dass es faktisch in der Realität vor allem den Menschen, die gerade betroffen sind, überhaupt nichts bringt. Also es sind symbolische Akte und das würde uns dann zur Frage bringen, was bedeutet das jetzt? Also wenn all diese Institutionen zahnlos sind, auch nicht respektiert werden von denen, die es sich leisten können, sie zu ignorieren, was bedeutet das für uns? Oder wie kann man dann Gerechtigkeit sich erkämpfen? Ich habe darauf keine Antwort, aber ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die viele von uns jetzt auch hier in den vergangenen Monaten gewonnen haben, aber die andere Leute, andere Menschen an anderen Orten auf der Welt auch schon längst hatten. Was denkst du?
Ich stimme dir ja total überein mit allem, was du sagst. Ich glaube, bei mir hat sich das alles einfach nochmal verfestigt. Also ich hatte vorher schon Zweifel an unsere Systeme und habe in den letzten 6 Monaten gesehen, die waren berechtigt und ich war vielleicht trotzdem naiv und habe gedacht, sowas kann nicht passieren. Und gleichzeitig habe ich auch gesehen, was ich in der Recherche über die Rechte der Natur immer wieder beobachten konnte, wo der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit ist und dass Recht zuallererst mal Worte auf dem Papier sind und unter Gerechtigkeit stellt sich natürlich auch jeder irgendwie so ein bisschen was anderes vor. Dass es vor allem auf die Menschen ankommt, an den unterschiedlichsten Stellschrauben, um das Recht, das auf dem Papier steht, auch tatsächlich in die Wirklichkeit zu übersetzen. Wir haben gesehen, zum Beispiel eben bei den Demo-Verboten zuerst, dass erstmal rigoros wurde alles verboten und dann sind immer mehr Menschen auf die Barrikaden gegangen, unter anderem aber auch Anwälte und Anwältinnen haben das eingefordert und eingeklagt. Und auf einmal konnte man wieder demonstrieren oder diese Palästina-Camps oder an den Universitäten in den USA, wo sich die Studis dafür einsetzen, dass sie ihre Finanzen anders regeln. Und da kann man sehen, wie viele einzelne Menschen dafür sorgen können, dass Recht tatsächlich in die Tat umgesetzt wird. Vielleicht am Ende sogar eher als die Institutionen, denen man vor allem aus so einer allgemeinen deutschen Perspektive vielleicht eher einfach mal so blind vertraut.
Ich meine, in Deutschland, so verrückt hier alles gerade scheint, denkt man ja immer ab und zu, dennoch, wir haben noch ein einigermaßen funktionierendes Rechtssystem. Und was halt super interessant ist, dass in den letzten Monaten ja viele Entscheidungen getroffen worden sind von unterschiedlichen Seiten, wie zum Beispiel Demo-Verbote oder dass zum Beispiel die Hochschulleitung an der Uni, an der Goethe-Universität in Frankfurt, dieses Protestcamp nicht zulassen wollte, aber dann hat die Stadt gesagt, wir können das rechtlich nicht durchsetzen. Das Recht schützt diese Versammlung. Und das sind dann so Momente, in denen man sich kurz irgendwie noch, dann noch kurz atmet und denkt, okay, man kann sich noch darauf verlassen. Also viele Dinge, also selbst so Slogans wie From the River to the Sea, und es gibt ja viele Beispiele in den letzten Monaten von Dingen, die erstmal in der öffentlichen Debatte als verboten dargestellt wurden, aber wenn Leute dann vor Gericht gegangen sind oder Institutionen oder Individuen, dann oft gewonnen haben, darüber wird dann nicht mehr so viel berichtet. Das heißt, was hängen bleibt in den Köpfen der Menschen ist, das ist verboten. Aber oft haben die Gerichte dann doch im Sinne der Menschen entschieden, die dann quasi dagegen vorgegangen sind. Aber es gibt einem vielleicht noch ein begrenztes Gefühl von Sicherheit in Deutschland. Woanders hast du jetzt so ein, also zum Beispiel ein Palästinenser in der Westbank, an welches Gesetz oder an welches Gericht soll er sich wenden? Aber auch das scheint, finde ich, gefühlt gerade so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Also,
was meinst du?
Naja, also dieses Gefühl, dass man sich auf das Recht in Deutschland und auf die Gerichte verlassen kann. Weil sowas ist ja auch nicht fest, was kann sich ja auch ändern. Es kann ja auch Gesetzesänderungen geben. Und ich glaube, so ein Gefühl von Unsicherheit haben dennoch viele von uns gerade hier auch. Aber nochmal zu diesem Unterschied von auch Recht und Gerechtigkeit, da muss ich also Beispiele denken, auch aus dem besetzten Westjordanland, wo Palästinenser zum Beispiel vor Gericht gegangen sind, um zu erwirken, dass die Mauer 5 Meter weiter nach links gebaut wird oder so, ne, damit sie mehr Zugang zu ihrem Land haben. Und manchmal in wenigen, super wenigen Fällen, weil viele palästinensische Menschen würden sich gar nicht an diese Gerichte wenden, aber wenn sie es getan haben, gab es einzelne Fälle, in denen sie dann auch gewonnen haben. Und dann wurde die Mauer auf einmal ein Stück nach links verschoben. Also man könnte sagen, sie haben dann Recht bekommen oder sie haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht, aber ist es dann gerecht? Also es steht auch die Frage, wer macht die Gesetze? Wer legt die fest? Wer entscheidet, was richtig und was falsch?
An der Stelle hat Alena das Thema richtig und falsch angesprochen und ich fand das auch total wichtig, mit dem Thema Hierarchie zu verknüpfen. Deswegen hatte ich dich dann auch gefragt, wo du eigentlich das Thema Klimagerechtigkeit und Palästina verknüpfst.
Genau, für mich ist das eine Wurzelverknüpfung, also weil es um Weltbilder geht, weil es um was ganz Elementares und Existenzielles geht. Und die Katastrophe, die gerade über Palästina hereinbricht, die ja eigentlich schon die ganzen letzten Jahrzehnte über Palästina hereingebrochen ist, jetzt wird es halt so deutlich, hat meiner Meinung nach dieselben Wurzeln wie die Katastrophe, die über den Planeten und über die Natur hereinbricht, nämlich ein Weltbild, nach dem wir Menschen denken, wir könnten beherrschen, wir könnten andere Wesen beherrschen, wir könnten andere Menschen beherrschen, wir könnten Land, Natur, Wesen, Tiere, Bäume, Menschen besitzen, anstatt dass wir eine Beziehung zu ihnen aufbauen und uns im besten Falle vielleicht auch um sie kümmern. Und dieses Weltbild führt dazu, dass gerade an so vielen Stellen die Welt brennt. Und deswegen habe ich auch diese Hoffnung, dass wenn wir dieses Weltbild, also wenn wir die zerstörerische Kraft dieses Weltbilds erkennen, es vielleicht verändern können und es eher in die Richtung drehen, dass wir die Welt als großen Organismus erkennen. Und ich hatte an dem Abend aus meinem Buch auch einige Stellen vorgelesen, die wir jetzt nicht alle hier vorlesen wollen, weil es sonst einfach zu lange dauert. Außerdem können die Leute ja auch sehr gerne das Buch sich selber angucken und durchlesen. Ich mache jetzt hier einfach einen kurzen Exzerpt aus dem Text, den ich vorgelesen hatte, der von Edward Said handelt und von seinem Othering-Begriff. Über die Verbundenheit der Dinge. Mein Buch ist übrigens gut 2 Wochen vor dem 7. Oktober erschienen. Und im Kongo-Kapitel geht es auch um Edward Said. Also, über die Verbundenheit der Dinge. Für den Mitbegründer der postkolonialen Wissenschaften war Naturschutz nicht sonderlich wichtig. Edward Said hielt Umweltbewusstsein gar für einen, Zitat, Luxus von verwöhnten Baumumarmern, die keine richtige Aufgabe im Leben hatten. Denn Edward Said hatte andere Probleme. Er war Palästinenser und er dachte viel über Kolonialismus und dessen Folgen nach. Sein Werk Orientalismus von 1978 gilt als einer der wichtigsten Gründungstexte der aktuellen Kolonialismuskritik und Aufarbeitung. Darin beschreibt er das Phänomen des Othering, der Andersmachung. Es geht um die Sicht des Westens auf andere Kulturen, insbesondere auf den Islam. Wer nicht zum westlichen Dunstkreis gehört, wird abgewertet als etwas vollkommen anderes, abgetrenntes und weniger wertvolles. Erst im Kopf und danach in den Handlungen, die aus so einer Sichtweise resultieren können. Kolonialismus, Unterdrückung, Angriffskriege, Besatzung. Said beschreibt das Phänomen des Othering als eine, Zitat, Missachtung, Substantialisierung und Entmenschlichung einer anderen Kultur, eines anderen Volkes oder einer geografischen Region. Das kann bewusst und unbewusst passieren, ist eine Gruppe aber erst einmal als anders abgestempelt, abgewertet und mit negativen Assoziationen eingesponnen, dann fehlt nicht mehr viel und man kann sie auch als Nichtmenschen behandeln, wie Tiere zum Beispiel oder noch schlechter. Die Menschen der jeweiligen Gruppe haben nicht mehr dieselben Rechte wie diejenigen, die sie als anders abgewertet, die dieses Othering betrieben haben. Man kann ihnen das Land wegnehmen, das Haus, die Wälder und die Felder, das Leben. Man kann sie verletzen und betrügen, ihnen den Tod wünschen und den Krieg erklären. Sie sind ja nicht wie man selbst. Vielleicht sind sie nicht einmal Menschen oder Subjekte und damit haben sie weniger Rechte. Womit wir wieder bei der Natur als Rechtsperson sind. Denn wenn selbst die Natur als Subjekt angesehen wird, als Wesen mit eigenen Rechten, dann kann man Menschen eigentlich nicht mehr entrechten. Das ist zumindest der Gedanke derer, die in diesem juristischen Instrument eine Möglichkeit zur Dekolonialisierung der Rechtssysteme sehen. Denn fast überall auf der Welt sind die Verfassungen und Gesetze der Nationalstaaten aus kolonialen Strukturen erwachsen. Es gibt nur wenige Länder, die nie kolonisiert wurden oder kolonisiert haben. Überhaupt ist der Nationalstaat eine Idee, die zur Zeit des Kolonialismus aufkam und der Welt bei ihrer Eroberung aufgedrückt wurde. Dieser globale Feldzug der Unterwerfung war aber nur durch diesen Mechanismus des Othering möglich, durch die Abwertung der anderen, die man so ohne schlechtes Gewissen ermorden, versklaven, bestehlen und betrügen konnte. Die kanadische Journalistin und Bestseller-Autorin Naomi Klein führte schon 2016 aus, dass die Eskalation der Klimakrise nur so weit fortschreiten konnte, weil die Industriestaaten über Jahrzehnte hinweg genau dieses Othering betrieben haben und noch immer betreiben. Seit rund 30 Jahren ist schließlich wissenschaftlich erwiesen, dass wir die CO2-Emissionen senken müssen, wenn wir eine Klimakatastrophe verhindern wollen. Die Weigerung des Westens, dies zu tun, sei nur mit dessen Rücksichtslosigkeit zu erklären, so Klein. Und diese Rücksichtslosigkeit wiederum sei nur möglich durch die Mechanismen der Abwertung, die Said beschrieben hat. Sie erlauben den Mächtigen, das Leben der weniger Mächtigen zu missachten und aufs Spiel zu setzen. Aufschlussreich ist dabei auch, sich politische Führungsfiguren anzuschauen, die offensiv Othering betreiben, also Menschengruppen in Hierarchien und Wertigkeiten zueinander setzen. Sich selbst setzen sie dabei natürlich an die Spitze. Das sind und waren meist auch Klimakrisenleugner, Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien, Modi in Indien, Merz im Hochsauerlandkreis. Sie haben ein Weltverständnis aus Herrschaftsdenken und Vormachtstellung, das nicht nur Menschen, sondern auch die Natur leiden lässt und alles aus dem Gleichgewicht bringt. Edward Said also sah keinen Sinn im Umweltschutz. Er hatte als Palästinenser nämlich andere Probleme, existenzielle Probleme in der Gegenwart, nicht erst in ein paar Jahren oder gar Jahrzehnten. Palästina ist bis heute kein offiziell anerkannter Staat, sondern steht seit 1967 unter israelischer Besatzung. Es leidet unter tödlichen Militärrazzien, völkerrechtswidrigem Siedlungsbau, Landraub, Luftangriffen, mangelnder Regierungsführung seitens der Palästinenser und so vielen mehr. Und genau deshalb war Natur für Edward Said erst einmal zweitrangig, sagt auch die Jüdin Naomi Klein. Denn als Palästinenserin verspürt man eine andere Notwendigkeit, als Wälder und Bienen zu retten, vor allem vor Ort. Im Hier und Jetzt gibt es stets drängendere Gefahren, mit denen man fertig werden muss. Ich war selbst mehrfach und für längere Aufenthalte im besetzten Westjordanland, privat und beruflich. So viele traumatisierte Menschen. So wenig Freiheit. Fast jede Nacht stürmte die israelische Besatzungsarmee durch die Straßen und Häuser eines der vielen Flüchtlingscamps. Fast jeden Morgen war mindestens ein Mensch erschossen. Amnesty International, Human Rights Watch und auch israelische NGOs mahnen regelmäßig verheerende Menschenrechtsverletzungen und Straflosigkeit an, werden aber kaum gehört, manchmal gar diffamiert. Natürlich denkt man da nicht zuerst an Naturschutz, wenn man morgens aufwacht. Doch selbst in Nablus, Ramallah oder Jenin habe ich Menschen getroffen, die auf ihren Dächern Gemüse anbauen, ihre Olivenbäume mit Liebe und organischem Dünger versorgen oder eine Recyclingwerkstatt betreiben. Genauso habe ich aber auch sehr viel Müll in der Landschaft, dicke Autos auf den Straßen und Plastik überall gesehen. Wenn man das Land vermüllen lässt, für das man sterben würde, muss man ziemlich hoffnungslos und müde sein. Aber wenn nichts funktioniert, funktioniert eben auch keine Müllabfuhr. Und wenn nichts sicher ist, nicht einmal das eigene Leben, das eigene Haus und die eigene Freiheit, dann ist einfach alles egal. Auch der aus dem Autofenster geworfene Abfall oder die verwesenden Tierkadaver am Hang einer Hühnerfabrik.
Und was ich da so spannend finde, du erwähnst das ja auch in deinem Text, Elisabeth, ist, dass NGOs und weitere Menschenrechtsorganisationen sehr lange schon ignoriert werden. Und auch Alena, die an dem Abend zu Gast war, hat mehrere Jahre in einer deutschen politischen Stiftung vor Ort in Ramallah gearbeitet, die sich ja zur Aufgabe machen, eben Informationen aufzubereiten, die Lage zu analysieren und eben der deutschen Bevölkerung die Situation nahezubringen. Und da hat mich interessiert, was Alena überrascht hat, wenn zum Beispiel deutsche Delegationen, die sie sehr oft rumgeführt hat, vor Ort waren.
Ich
musste jetzt echt gerade an diese Delegationen auch denken, als du vorgelesen hast, weil dieser Blick auf andere Menschen, also jetzt in dem Fall, wenn deutsche Gruppen ins besetzte Westjordanland gekommen sind, da waren, das war schon echt teilweise wirklich schwierig zu ertragen. Nicht immer, es gab natürlich Ausnahmen, es gab Menschen, die super offen und super freundlich waren, es gab auch Menschen, die informiert waren, Menschen, die nicht informiert waren, aber die gerne lernen wollten, aber es gab teilweise wirklich die Situation, bei der man wirklich gemerkt hat, dieses Othering, dass die Menschen überhaupt gar kein Gefühl dafür hatten, für diese anderen Leute, auf die sie da getroffen sind, auch lediglich so Dinge gesehen haben, wie, guck mal, wie viel Müll hier auf den Straßen liegt und so. Also das habe ich super oft gehört. Und überhaupt nicht diese Grundoffenheit hatten, an irgendeinem Ort mal anzukommen und zu verstehen, was da los ist. Also, und deswegen glaube ich eigentlich, also vielleicht noch so als kleine Side-Information, ich habe ja für eine deutsche Stiftung da gearbeitet und ich hatte zwei palästinensische Kolleginnen, die selbst aus dem Westjordanland kamen und dort gelebt haben. Und die haben irgendwann auch gesagt, sie möchten diese Delegation nicht mehr begleiten. Also, weil die meinten, es ist zu anstrengend für die. Abir, ihr kennt sie auch, hat irgendwann gesagt, ich bin müde davon, den Leuten immer wieder zu erklären, dass ich ein Recht habe zu existieren. Weil es teilweise so ignorant war, auf das man da gestoßen ist. Und es war wirklich anstrengend. Ich konnte das ganz gut, weil ich ja auch Deutsch bin und sozusagen ganz gut verstanden habe, wie ich damit umgehen kann. Aber tatsächlich gab es natürlich viele Informationen, die für die Menschen neu waren und die man erstmal verstehen muss, weil natürlich ist es super kompliziert und abstrakt, die Situation in Palästina, wenn man sie liest, was Area, ABC, Siedlungen, was bedeutet das alles, das war für die Menschen neu. Aber ich glaube, dieser bedeutende Effekt eigentlich war immer die Erkenntnis, dass da ja auch Menschen leben. Also es klingt total banal, aber das habe ich wirklich oft beobachtet, dass da auch Menschen leben, die irgendwie ja eigentlich genauso sind wie wir. Aber klar, wenn du die Menschlichkeit in den anderen nicht siehst, dann kannst du auch keine Empathie spüren und dann ist es dir auch egal, was mit diesen Menschen passiert.
Und wo siehst du das, was du gerade beschrieben hast, im aktuellen Diskurs um Israel-Palästin?
Also für mich ist das wirklich der allergrößte Aspekt, ist diese in der sogenannten Debatte, die wir hier haben, ist diese Entmenschlichung. Weil ich glaube, also natürlich, es gibt super viele andere Krisen und Kriege auf der Welt und das ist da auch nichts anderes. Also wir haben uns auch daran gewöhnt, schwarze Kinder im Mittelmeer ertrinken zu sehen. So, ne? Es ist ja selbst bei uns, also selbst ich habe mich ja schon daran gewöhnt, dass es normal ist, wenn Menschen oder viele Menschen aus bestimmten Bevölkerungsgruppen sterben. Selbst ich merke das bei mir selbst, obwohl ich halb Palästinenserin bin, obwohl ich einen Bezug zu Palästina habe. Trotzdem fühlt es sich für mich anders an, weil wir uns tatsächlich auf eine perfide Art und Weise daran gewöhnt haben. Und anders, glaube ich, wäre das gar nicht möglich. Anders könnte das gar nicht funktionieren. Anders könnte die Politik nicht machen, was sie tut. Wenn unsere Bevölkerungen sich selbst in diesen Menschen sehen würden, würden sie das nicht tragen. Sie können es nur tragen, weil sie es wegblenden können. Wie man das oder was man dagegen tun könnte, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Journalistisch glaube ich, natürlich, es hat auch viel mit Sprache zu tun, aber auch, glaube ich, menschliche Geschichten. Und ich weiß aber auch, ehrlich gesagt, nicht, also für mich ist das die größte Frage, wie man sozusagen die Herzen der Menschen öffnen kann, wie man ihre Empathie aktivieren kann, ob man das überhaupt lernen kann oder ob wir schon so abgestumpft sind, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich habe darauf keine Antwort. Falls jemand von euch eine hat, dann könnt ihr mir gerne sagen.
Ja. Ich würde gerne auch noch einhaken und auch die Frage, ob es überhaupt unsere Aufgabe ist, Leuten, also uns als zum Beispiel POCs, Leuten zu beweisen, hey, bitte gib mir deine Empathie, ich bin ein Mensch. Das liegt ja gar nicht, das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Es sollte ja gegeben sein. Und du hast auch gerade von diesem, ich nenne es mal Wake-up-Moment gesprochen, wo Leute vielleicht so eine Gemeinsamkeit zum Beispiel zwischen einer Delegation von Studierenden gefunden haben und dann über den Weg irgendwie diese Menschlichkeit gesehen wurde. Ich würde dich gerne fragen, Elisabeth, du auch als deutsche Kartoffel.
Sag's euch.
Was hattest du für Wake-up-Momente? Es muss auch nicht nur das Thema Palästina sein, auch sehr gerne. Aber wo hattest du auch diese Momente, wo du gecheckt hast, ah ja, vielleicht ist da noch mehr als das, was ich kenne?
Sehr viele Momente waren das. Aber mit Palästina war es Momo, ein Mensch, mein Mitbewohner im Studentenwohnheim in Münster, der meinte, hallo, ich bin Momo, Palästinenser, ich komme aus Israel. Und alleine das hat bei mir mit, peinlicherweise, wie alt war ich da, 21, dachte ich so, das passt nicht in das, was ich weiß oder was ich meine zu wissen von dieser Welt. Es gibt keine Palästinenser in Israel. Es gibt entweder Palästinenser oder Israelis, und Palästinenser sind halt eher so die, ne, Terroristen. Und dann habe ich angefangen nachzufragen, nachzudenken, und Momo wurde ein guter Freund, und irgendwann habe ich seine Familie besucht, die im Norden des heutigen Israels lebt. Und er war immer ein Mensch für mich, weil ich ihn zuerst als Momo kennengelernt habe und nicht als Palästinenser. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich Momo auf irgendeiner Reise irgendwo als der, das, und das ist bitte, und das ist der Palästinenser und er kann auch tanzen, kennengelernt. Aber er war immer Momo, und dann hat er, glaube ich, für mich diese Tür aufgemacht, und dann war ich bei meiner ersten Reise in Al-Khalil in Hebron und habe diese schlimmen Geschichten gehört, die ich, glaube ich, jetzt nicht wiederholen brauche, weil ihr kennt sie eh alle. Und da war mein erster Reflex so, glaube ich nicht. Du übertreibst total. Also das kann ja gar nicht stimmen, weil das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich weiß. Und dann haben aber immer mehr Menschen ähnliche Geschichten erzählt, aber halt auch wieder Palästinenser vor Ort. Und ich war einfach vollkommen überfordert bei meiner ersten Reise dort, das waren 3 Wochen. Habe aber halt immer weiter nachgefragt und bin auch immer wieder weiter hingefahren und habe dann auch immer wieder in Deutschland palästinensische Menschen als meine Freunde gewinnen können. Und es ging dann über die Menschen, und Ähnliches war mit der Natur, und das hängt halt auch einfach wieder zusammen, weil es genau dieselben Mechanismen sind. Ich bin in Ecuador, da fängt das Buch auch mit an, in einen Kupferminenkonflikt reingeraten, wo eine kanadische Firma aus einer Demokratie, westliches Land, Paramilitärs geschickt hat, um die Leute von ihrem Land zu vertreiben. Es sind immer wieder dieselben Mechanismen, es sind dieselben Themen. Und umso erstaunlicher finde ich, dass das auch immer wieder gegeneinander ausgespielt wird, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, ein Schlüssel ist tatsächlich, diese Wesenhaftigkeit von Menschen, aber auch von Natur zu verstehen und zu erkennen und sich selber darin zu sehen. Und einer der Umweltschützer in Ecuador zum Beispiel, der meinte, er sieht sich als Teil seines Gartens oder seines Dschungels, den er da schützt. Das ist kein Indigener, das ist auch ein Nachfahre von kolonialen Menschen. Er redet mit seinen Bäumen, er redet mit den Vögeln, und er hat das Bedürfnis, sie zu schützen. Er fühlt sich für sie verantwortlich. Und ich glaube, der Schlüssel, weil du danach fragtest, wie das geht, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, wie es bei mir funktioniert hat. Es war Momo. Also es war, die Leute als Menschen zu sehen und nicht als diese Stereotypen.
Ich weiß nicht, ob ihr Zone of Interest gesehen habt. Ich weiß, dass nicht alle den jetzt gut fanden. Ich fand den sehr extrem gut. Genau auch aus dem Grund, weil du da auch gemerkt hast oder gesehen hast, also es geht um diese deutsche Familie, der Familienvater war irgendwie Leiter des Auschwitz-KZs, und die haben ihr Haus direkt an der Mauer des KZs gehabt. Und du siehst halt, es ist eine wahre Geschichte, und du bist halt mit dieser Familie, die immer schön gekleidet und frisiert sind und ihre süßen Kinder haben und ihre Blumen gießen, und du hast halt im Hintergrund dieses KZ, subtil siehst du halt den Rauch aus diesen Öfen die ganze Zeit kommen, oder du hörst hier und da mal einen Schuss, aber du siehst, wie abgekoppelt diese Familie von dem ist, was direkt hinter der Mauer passiert. So. Und das hat mich so, als ich den Film gesehen hatte, so mitgenommen, weil es mich so an die jetzige Zeit erinnert. Da ist es natürlich viel konzentrierter, weil da erleben die natürlich direkt, das Grauen ist direkt neben ihnen, aber sie sind trotzdem in der Lage, es komplett auszublenden und mit ihrem Baby auf der Sonnenliege zu liegen, während wirklich hinter der Mauer sich ein KZ befindet. Und die Tatsache, dass das halt möglich war in Deutschland und dass wir immer noch in der Lage sind, kontinuierlich, und das tun wir ja alle, ich meine, wenn wir darüber nachdenken würden, jeden Tag, was gerade überall auf der Welt passiert, könnten wir überhaupt nichts mehr machen. Das heißt, wir sind ja eigentlich die ganze Zeit dabei, Dinge zu verdrängen und auszublenden, um irgendwie zu überleben, Nur wir können es halt unterschiedlich gut, weil wenn du selber betroffen bist, ist es natürlich schwieriger. Trotzdem ist das für mich die größte Frage wirklich, und wie gesagt, ich gebe sie gerne in die Runde. Wieso ist es so, dass manche Menschen, die auch nicht persönlich betroffen sind, trotzdem diese Empathie spüren und trotzdem entsetzt sind und trotzdem das Gefühl haben, sie müssen jetzt was machen, während andere das komplett ausblenden können? Und vielleicht noch einfach als Zusatz, ich kriege ja immer sehr, sehr viele Nachrichten, auch über Instagram von Menschen, die irgendwie sich für diese Thematik Palästina zum Beispiel interessieren, und habe dadurch auch immer so ein ganz gutes Stimmungsbild. Dieses Gefühl von Entmenschlichung ist wirklich, glaube ich, das Allerschlimmste. Also das Gefühl, dass du halt so betroffen bist und du kommst in Deutschland in einen Space und keiner fragt, wie es dir geht. Die Menschen realisieren das überhaupt nicht, die kriegen das überhaupt nicht mit. Und selbst wenn du dich mitteilst, guckst du in leere Gesichter. Es ist auch nicht so, dass sie es ablehnen, aber du merkst, sie fühlen es einfach nicht. Da kommt nichts an. Und das ist ein Grund, warum so viele Menschen gerade darüber nachdenken, dieses Land zu verlassen. Und mich ist das halt wirklich die große Frage, ob wir das jetzt so hinnehmen müssen, dass es jetzt so ist und in unseren Comfortzones und in unseren Bubbles bleiben, in denen wir sozusagen solidarisch miteinander sind und akzeptieren, dass die Mehrheit es eben nicht ist, oder ob es doch noch einen Schlüssel gibt, auch andere Leute zu erreichen. Aber wie das funktionieren soll, das weiß ich nicht. Aber es ist schon anstrengend, wenn man das Gefühl hat, dass man oft alleine ist. Das habe ich auch hier mit meinem Kollegen Rajab, auch vom NDR, dass es immer die mit Migrationshintergrund sind, die in den Konferenzen dann ihre Hand heben, die irgendwie dagegen halten, dass es oft wenig Solidarität und wenig Allies gibt, die auch mit einem stehen, und das ist einfach, es ist mental und körperlich sehr, sehr anstrengend. Und wenn man die Kosten-Nutzen-Rechnung macht, fragt man sich halt manchmal, ob man nicht Zeit seines Lebens verschwendet.
Um diese Ignoranz auch nochmal aufzugreifen, vielleicht nochmal mit einem bisschen anderen Bezug. Wir können gerne später nochmal auf Palästina zurückkommen. Aber ich finde das auch total wichtig, diesen Punkt, eben auch die Ignoranz gegenüber zum Beispiel WissenschaftlerInnen oder ExpertInnen, die über die Klimakatastrophe sprechen. Diese Menschen werden ja auch seit Jahrzehnten ignoriert. Genauso wie das, was du auch in dem Abschnitt mit Edward Said meintest, dass diese Menschenrechtsorganisationen und alle möglichen Gruppen auch seit Jahrzehnten warnen vor einer Eskalation, um da diese Parallele mal aufzugreifen. Warum glaubst du, ist das? Also auch in Bezug auf die Klimakatastrophe.
Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was wir gerade alles schon angesprochen haben, was wir alles schon berührt haben. Und da zeigt sich auch wieder, wie eng das miteinander verbunden ist. Also diese Palästina, aber es geht ja nicht nur um Palästina, es geht generell um die Unterdrückung von Menschen und Landraub, um Ausbeutung. Wir können über Kongo reden, wir können über den Sudan reden, das sind ja überall dieselben Mechanismen. Und auch dort vor Ort, wo wir uns jetzt halt nicht so gut auskennen, aber auch dort gibt es ja politische Institutionen, es gibt WissenschaftlerInnen, es gibt Leute, die kennen sich aus, die sammeln Daten und die sagen, Leute, wenn wir nicht bald was ändern, wird es eskalieren. Und Leute, wir haben sogar Ideen, wie man was ändern könnte, damit es besser wird. Und es passiert aber trotzdem nicht und es eskaliert. Also, dass es in Palästina so krass eskalieren wird, wie es aktuell eskaliert, das haben jetzt so viele auch nicht gesehen. Aber dass es eskalieren wird, ja. Dasselbe mit der Klimakrise. Und das ist halt, das sind die Mechanismen, die wir gerade angesprochen haben. Wir ignorieren gerne, wir wollen uns nicht ändern, wir bleiben in unserem Glauben. Wir bleiben vor allem in unseren Weltbildern verhaftet. Und dann ist das leider so.
Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass Klima ja noch viel abstrakter ist.
Ja.
Also wenn wir noch nicht mal bei Menschen leben und bei etwas, was wir ja greifen können und wo wir auch hinreisen, was wir sehen können mit eigenen Augen. Ja, wenn wir da noch nicht mal hören auf Organisationen, auf die wir uns ja eigentlich verlassen, wie Amnesty International, Human Rights Watch oder die UN, wie sollen wir dann erst bei so etwas Abstraktem wie dem Klima ins Handeln kommen? Wobei das Absurde ja ist, da musste ich auch vorhin dran denken, als du gesprochen hast, dass Edward Said gesagt hat, es sei ein Privileg, sich mit Umwelt auseinanderzusetzen, dass es ja oft zum Beispiel unter PalästinenserInnen auch diesen Witz gibt, zu sagen, vielleicht sollten wir den Fokus mal auf die Naturkatastrophen legen oder darauf, wie viele Tiere in Gaza zum Beispiel gerade getötet werden, um überhaupt die Empathie des Westens zu bekommen. Weil ja dort oftmals schon diese Idee vorherrscht, dass wir im Westen, wir Privilegierten, viel mehr ins Handeln kommen, siehe Fridays for Future, größte Jugendbewegung global, wenn es um die Natur geht, und uns das irgendwie viel mehr ins Handeln bringt als Menschenleben.
Weil wir da wahrscheinlich eine direktere Verbindung aufbauen können zu unserer schönen Natur, wenn wir in Urlaub ans Meer fahren, wenn wir in die Berge fahren oder uns auch den Flug in den Regenwald gönnen. Und da finde ich es hoffnungsvoll, weil die Indigenen in Lateinamerika zum Beispiel, die Natur natürlich nicht schützen, weil sie Bienchen und Blümchen so hübsch finden, sondern weil das tatsächlich, weil sie verstanden haben, was das für ein, dass das ihre Existenz ist, dass sie Teil dieses Systems sind. Und in der deutschen Umweltbewegung, also natürlich nicht nur, aber in dieser Mainstream-Umweltbewegung, geht es halt schon eher so darum, die Bienchen und die Blümchen zu schützen und nicht so sehr darum, diese wahnsinnig zerstörerischen Strukturen aufzubrechen, die ja dazu führen, dass die Bienchen und die Blümchen am Sterben sind. Der Grund dafür sind ja, dass immer noch, jetzt gab es neulich eine Zahl von wieder verschiedenen NGOs, seit Paris sind 7 Billionen in Fossil Fuels investiert worden, obwohl diese Klimaverträge gibt. Klar, das ist erstmal irgendwo abstrakt, und da ist es, finde ich, dann genauso unsere Aufgabe, wie zu verstehen, dass Menschen in Palästina Menschen sind, ist es unsere Aufgabe zu verstehen, dass wir Teil dieses Ökosystems sind, das wir zerstören, und dass Indigene, die im Amazonas leben, die im subtropischen Regenwald leben, logischerweise besser verstehen, weil sie das seit Jahrtausenden mittlerweile tun und deswegen ein ganz anderes Naturverständnis haben. Also damit kommen wir wieder zu diesem Punkt, dieses Verstehen, dieses Erkennen, dass das auch Wesen sind, dass wir dazugehören, dass das alles zusammengehört und lebt.
Ich habe 2 Gedanken. Erstens, ich glaube, das ist ja, also zumindest, ich kann ja immer nur für Deutschland sprechen, weil es das Land, in dem ich lebe und aufgewachsen bin, dass es hier auch natürlich viel einfacher ist, sich für die Natur einzusetzen, weil es nicht kontrovers ist. So. Also sobald du dich politisch irgendwie äußerst, musst du dich auf eine Seite stellen, wird es irgendwie schwierig und heikel, aber so auf eine Fridays for Future Demo zu gehen, ist erstmal, da kann mich keiner angreifen, das ist irgendwie, da können wir uns alle darauf einigen, dass wir die Natur schützen müssen. Und zweitens ist mir gerade aufgefallen, was ja eigentlich auch total interessant ist, dass ja zum Beispiel Fridays for Future sich unter anderem ja auch sehr stark global für die Rechte der palästinensischen Menschen geäußert hat. Und die haben ja offensichtlich auch erkannt, dass Natur und Naturschutz und Umweltschutz und Politik und Menschenrechte zusammengehört. Und da gab es dann ja auch den Bruch innerhalb der deutschen Fridays for Future Gruppe, die das dann natürlich auch aus den Gründen der Art und Weise, wie die Debatte hier geführt wird, nicht akzeptieren wollten. Und dann eben das Argument von vielen GegnerInnen, die dann eben gesagt haben, was hat das denn jetzt damit zu tun? Wir sind hier eine Umweltorganisation, wieso äußert ihr euch plötzlich zu Palästina? Aber dann die globale Gruppe halt gesagt hat, nee, für uns gehört das alles miteinander zusammen. Und nicht umsonst ist zum Beispiel jemand wie Greta Thunberg, die jetzt in Deutschland schon völlig diffamiert ist, aber eine Person, die auf den ganzen Protesten und auch Den Haag immer an erster Stelle steht, weil die schon diese Verbindung ganz deutlich hergestellt haben, die, glaube ich, bei uns in Deutschland so noch nicht angekommen ist.
Hier kam dann eine Frage aus dem Publikum, die wir aber rausschneiden, nämlich, ob man nicht gegen Kapitalismus und Kolonialismus kämpfen muss, um für die Rechte der Natur und für die Unterdrückten zu kämpfen.
Ja, genau, das ist eigentlich die große Frage. Genau, ich habe versucht, irgendeine Antwort zu finden.
Auf jeden Fall. Die Sache ist nur, es gibt gar kein außerhalb des Kapitalismus. Selbst bei den Indigenen ist ja der Kapitalismus angekommen. Die müssen ja auch irgendwie wirtschaften. Die müssen ja zum Beispiel, damit sie auf den Klimakonferenzen sprechen können, brauchen die Geld für ihre Flug. Die müssen fliegen. Es gibt überhaupt kein Außen des Kapitalismus. Und deswegen, ich liebe dieses Zitat, das ich jetzt natürlich wieder nicht auswendig zusammenkriege, aber von diesem Buckminster Fuller, dass man Alternativen schaffen muss, statt das System zu bekämpfen. Und ich glaube, der hat so recht, dass man, und das geht natürlich eher in kleinen, vor allem für uns kleine Menschen, einen kleinen Alternativen zum Kapitalismus zu schaffen. Also das klingt dann vielleicht wieder naiv und ein bisschen blöd, wie, keine Ahnung, organische Landwirtschaft und so weiter, dass du rauskommst aus diesen Strukturen, dass man wenigstens sein Geld aus den Banken zieht, die weiter Fossil Fuels unterstützen. Aber natürlich reicht das nicht. Ne? Wir brauchen ganz alternative Wirtschaftsmodelle. Zum Beispiel gibt es diese Donut-Ökonomie, wo es darum geht, dass man innerhalb der planetaren Grenzen bleibt in seinem Konsum und aber auch innerhalb, deswegen heißt es Donut, das sind zwei Kreise. Der innere Kreis ist der, wo die Menschen nicht rausfallen sollen, also man soll nicht in die Armut kommen, es soll Bildung geben und so weiter. Aber man soll das auch erreichen, ohne die Welt auszubeuten. Aber der Witz ist ja auch, wenn man 1% unserer Weltbevölkerung verbrauchen oder stoßen mehr als das Doppelte an CO2 aus von der unteren Hälfte. Das, was ich meine. Oder auch sonst. Sämtlicher Ressourcenverbrauch geht auf diese 1% zurück. Das heißt, wir müssen dieses System ändern. Klar. Aber wie? Das ist die Frage. So viele Leute denken darüber nach. Ich glaube nicht, dass wir das heute Abend lösen können, aber trotzdem glaube ich so, und deswegen sehe ich halt auch diese krasse Verbindung zwischen Natur und Palästina und ja nicht nur ich, sondern so viele. Ich war auch auf diesem Tesla-Camp in Berlin. Ihr wisst, ne, Tesla hat da diese riesen Autofabrik und auch da war Palästina und ich habe das Gefühl, dass das auch in der deutschen Umweltbewegung jetzt ankommt. Zumindest bei den unteren Gruppierungen. Auch da, weil das gehört einfach zusammen. Weil es ist diese Idee, dass man Land rauben kann, dass man Ressourcen rauben kann, ohne was zurückzugeben auch.
Ja, die Frage danach, ob man denn nicht den Kapitalismus abschaffen sollte und wenn ja, wie, bringt mich immer ein wenig aus der Fassung, weil ja klar, aber was ist denn der Kapitalismus überhaupt und was ist dann danach oder dazwischen oder daneben? Da haben sich sehr viele Menschen sehr viele schlaue Gedanken dazu gemacht. Vielleicht können wir auch mal ein paar Episoden dazu machen. Ich habe an der Stelle noch einen Auszug aus meinem Buch vorgelesen, der die Frage vielleicht sogar noch viel besser beantworten kann. Und zwar geht es um die stärkste Frau im Intaktal. Eine Bäuerin verklagt ihre Regierung. Es geht um die Rechte der Natur in Ecuador, die für mich, glaube ich, auf jeden Fall ein Weg in Richtung Abschaffung des Kapitalismus sein könnten. Weil ja eben, und das ist ja das Thema, das sich schon nicht die ganze Episode zieht, es bei den Rechten der Natur nicht darum geht, andere auszubeuten, ihnen was wegzunehmen, zu beherrschen, sondern in Wechselwirkung mit der Natur und mit den anderen Wesen zu leben. Und das ist ja nicht unbedingt der Kapitalismus. Es sei denn, man sieht die Wechselwirkung zwischen Geld und Produkt und so weiter. Und dann würden wir jetzt aber schon wieder vollkommen abdriften. Ich lese euch einfach kurz eine gekürzte Fassung dieser einen Geschichte hier vor. Also, die stärkste Frau im Intaktal. Zenaida gräbt die rosa Fingernägel tief in die feuchte, schwarze Erde. Ihre Strickjacke leuchtet pink im Nebel, an den Gummistiefeln klebt Matsch. Sie reißt das wuchernde Grün zwischen den Kaffeesetzlingen aus, begutachtet die Papayas und pflückt eine Baumtomate. Nach einem Monat Kleinstadtluft ist sie zurück auf ihrem Feld, weit hinten auf einem der vielen Hügel des Intaktals. Hier vergesse ich alle Zeit und alle Probleme, sagt sie. Hier bin ich einfach nur mit der Erde verbunden. Resolut bahnt sich ihre drahtige Gestalt einen Weg durch den Wildwuchs zwischen den Früchten. Zenaida ist 28 Jahre alt, ein Jahr älter als der Konflikt, wie sie sich selbst gerne vorstellt. Als wäre es ihr Markenzeichen oder ein besonderer Charakterzug. Und tatsächlich hat er ihr Leben geprägt, dieser Konflikt. Und ihr Dorf, Cerro Pelado. Seit sie denken kann, versuchen verschiedene internationale Bergbaugiganten an den vermeintlichen Schatz unter ihrer Erde zu gelangen. Was nur funktionieren kann, wenn sie das Grün und das Wasser darüber zerstören. Warum sehen die denn nicht, dass hier oben der eigentliche Reichtum ist, sagt Zenaida. Atmet tief ein und blickt auf ihre 3 Hektar Obst- und Gemüsewildwuchs, den Steilhang hinab und dann die grüne Weite hinauf, die sich zwischen den Wolkenschwaden auftut. Wir Menschen haben die Verbindung zur Natur und zu unseren spirituellen Werten verloren, sagt sie. Alles, was zähle, sei das Materielle. Zenaida mit den schwarzen, langen Haaren und dem vollen Mund, der meist entweder laut lacht oder redet, glaubt stattdessen an Pachamama, an Mutter Erde und die Verbundenheit aller Lebewesen. Ihr Vater hat sie besonders geprägt. Du musst deine Rechte kennen. Das hat sie ihr schon vor dem Übergriff der Paramilitärs wieder und wieder erklärt, erinnert sie sich. Mit 4 Jahren hatte sie das erste Mal auf die Versammlungen der Umweltaktivistinnen des Intaktals mitgenommen. Die Fußmärsche dorthin haben sie oft stundenlang über die Hügel des Tals geführt. Um deine Rechte in Anspruch zu nehmen, musst du sie erst einmal kennen, musst du dich informieren, sagte ihr Vater auf diesen Wegen. Also hat Zinaida Teile der Verfassung gelesen und Teile der Umweltverträglichkeitsstudie, die das erste Unternehmen durchgeführt hatte, das schon in den 90ern an das Kupfer wollte. Da steht ganz klar drin, dass unser Sektor im Prinzip eine Müllhalde werden soll, mit Auffangbecken voller Chemikalien, sagt sie. Mit 14 hat Zinaida dann die Schule geschmissen und viel mehr im Leben als im Klassenzimmer gelernt. Sie wollte zum Beispiel nicht wissen, dass Ecuador stolz auf Christoph Kolumbus und die Eroberung Lateinamerikas sein sollte. Also widersprach sie ihrem Lehrer. Der drohte mit schlechten Noten und sie ging nicht mehr in die Schule. Schon von klein auf habe ihr Vater ihr beigebracht, sie sollte nur lernen, was sie wirklich weiterbringe. Wenn du lesen kannst, kannst du dich informieren, hat er gesagt. Wenn du rechnen kannst, kommst du mit deinen Finanzen klar. Und den Rest, den kannst du dir schon selbst erschließen. Er selbst studierte ein paar Semester Jura, musste dann aber aus Geldnöten abbrechen. Die Armut schreit auch heute noch aus jeder Ecke von Zinaidas Leben. Sie tropft vom Wellblechdach und liegt im speckigen Staub auf der Plastiktischdecke mit Blumenmuster. In dem Häuschen auf einem der vielen Hügel im Intaktal ist es kalt und nass. Zum Abendessen gibt es Kürbis mit Honig und Popcorn. Der Boden ist aus gestampftem Lehm, die Steinwand unverputzt. Hinten links steht ein Bett für Zinaida, ihren Partner und die 2 Töchter. Die eine ist 5, die andere 4 und hat seit der Geburt eine Hirnschädigung. Sie kann nicht sprechen und nicht laufen. Zinaida nennt sie das schönste Mädchen auf der ganzen Welt. Immer 3-mal hintereinander, wie eine Zauberformel. Dabei kitzelt sie die Kleine mit ihrer Nase und den langen schwarzen Haaren, bis das Kind vor Freude gluckst. Zinaida scheint sie nicht zu hören, die schreiende Armut. Oder sie ist ihr egal. Sie lacht und erzählt Geschichten, füttert die eine Tochter, spielt mit der anderen Schatzsucher auf dem Handy und singt zur guten Nacht eine Hymne der lateinamerikanischen Freiheitsbewegung. Solo le pido a Dios. Ihre Stimme ist klar und hell wie aus dem Radio, untermalt vom Regen auf dem Blechdach. Eine Zeile daraus: Alles, worum ich Gott bitte, ist, dass mir diese Ungerechtigkeiten nicht gleichgültig sind. Dass der verdorrte Tod mich nicht leer und allein findet, ohne dass ich genug getan habe. Tief unter ihren Gummistiefeln, die sie auch in der kalten Küche nicht auszieht, liegt der Schatz verborgen. Ihr Häuschen, ihr Feld, ihr Dorf und die Nachbargemeinden gehören zu den knapp 50 Quadratkilometern, auf denen die Kupfermine Yurimagua aufgerissen werden soll und um die es seit knapp 30 Jahren diesen bitteren Kampf gibt. Die Kleinbäuerin ohne Schulabschluss will ihn nun vor Gericht ausfechten. Sie hat sich mit mächtigen Gegnern angelegt, um die vielen Vögel, Flechten, Orchideen und ihr eigenes Feld zu verteidigen. Mit ihrer Regierung, mit dem Bergbauministerium, mit dem Umweltministerium, mit der Generalstaatsanwaltschaft. Doch sie ist dabei nicht allein. 3 weitere Bauern aus dem Tal ziehen mit ihr vor Gericht. Und die Natur. Denn Ecuador ist das erste und bisher einzige Land auf der Welt, das in seiner Verfassung die Natur zum Rechtssubjekt erklärt. Dadurch können in dem kleinen Andenstaat nicht nur Menschen, sondern kann auch die Natur selbst Klage erheben, vertreten durch Menschen. Im Fall von Intak macht das gerade unter anderem der langnasige Harlekinfrosch, eine für ausgestorben gehaltene und im Intak wiederentdeckte Art. Sie wird vertreten von Zinaida und ihren MitstreiterInnen. Der Fall hat schon jetzt internationales Aufsehen erregt. Er wird in Doktorarbeiten und Jura-Workshops behandelt und selbst Leonardo DiCaprio hat mehrfach unter dem Hashtag Salvemos Intak, retten wir Intak, seine Solidarität mit der Natur bekundet. Zinaida hat den Frosch mit der langen Nase noch nie gesehen. Aber irgendwo zwischen den vielen Hügeln unterhalb ihres Häuschens muss er sitzen. Nächste Woche haben sie ihren großen gemeinsamen Auftritt vor Gericht.
Ja, da hatte ich auch so viele Momente und es war auch ein sehr, sehr langer Prozess und ich wage nicht zu behaupten, ich hätte das irgendwie verstanden mit Pachamama und dem indigenen Weltbild, aber ich habe so eine Ahnung, glaube ich, und die weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß auch, dass, also als ich mit diesem Freiwilligendienst dort war, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, Seth, haben wir eigentlich nie drüber gesprochen, ich kam da mit meinem deutschen kartoffeligen Dasein an und habe mich aufgeregt, dass der Bus nicht kam oder was der Scheiß jetzt hier soll und dass das Essen nicht schmeckt und die Wäsche, wir haben die Wäsche im Fluss gewaschen und so. Und ich habe das alles überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, boah, warum mache ich jetzt hier dieses bescheuerte Urlaubssemester? Ich hätte genauso gut ein Praktikum bei der ARD machen können. Wieso hänge ich jetzt hier und muss meine Wäsche im Fluss mit kaltem Wasser waschen? Und ich habe erst Jahre später verstanden, dass das ein Privileg war. Und habe auch mit Hilfe von Senaida, aber auch von anderen Leuten, die dann die Geduld hatten, mir das zu erklären. Deswegen danke und ich verstehe, dass du keinen Bock hast, das irgendjemandem noch irgendwas zu erklären. Aber Senaida ist auch so eine unglaublich fröhliche, großzügige, offene Person und nicht nur sie, sondern viele andere. Sie kommt halt in dem Buch jetzt oft vor, dass sie mich einfach an die Hand genommen hat und mich halt auch als Mensch gesehen hat und nicht nur als Kartoffel. Und
aber auch die Kartoffel ist Teil des Systems.
Genau.
Ja. Kann auch vor Gericht ziehen. Aber ich musste auch gerade auch wieder daran denken, an diese indigenen, also bei den indigenen Bevölkerungen auch, musste ich auch tatsächlich wieder an Palästina denken, an diesen deutschen Blick, wo es ja Menschen gibt, die zum Beispiel in Masar Fariata, in südlichen Hebron leben, in Dörfern, die immer wieder zerstört werden. Und die israelische Armee schließt sie nicht ans Wassernetz an, die haben keinen Strom. Und wenn man mit deutschen Delegationen da war, dann immer diese Frage kam, ja gut, wir verstehen irgendwie, dass die Besatzung völkerrechtswidrig ist. Und ja, die haben ja irgendwie das Recht, aber wenn es nun mal nicht klappt, wieso tun sie sich das an, wieso gehen sie nicht weg? Und die Menschen aber einfach immer wieder in ihren Dörfern bleiben und auch im Nakba. In der Wüste im Süden gibt es teilweise Dörfer von Beduinen, die über 200 Mal zerstört worden sind. Und die Leute sind immer wieder zurückgekommen und haben ihre Häuser aufgebaut. Teilweise haben sie sich dann Zelte aufgebaut oder haben einfach in Wohnwagen gelebt. Ich war in einem Dorf, wo die Menschen auf einen historischen Friedhof gezogen sind, weil sie dachten, dann können die das ja nicht zerstören, weil es ein historischer Friedhof ist. Das ist etwas, glaube ich, was für uns sehr schwer fällt zu verstehen. Und mich haben dann oft die Gruppen gefragt. Und ich war dann immer in dieser Situation, das irgendwie erklären zu müssen. Aber ich bin ja selbst, ich habe ja keine Verbindung zu irgendeiner Erde als Frau in Hamburg-Zentrum gewohnt. Ich kann überall hinziehen. Aber ich glaube, so diese Verbindung, die manche Menschen halt, die indigene Menschen zu der Erde haben, auf der sie leben, und die bereit sind, dort zu bleiben, egal was passiert, auch wenn sie keinen Strom und kein Wasser haben und auch wenn sie 3000 Mal ihr Dorf wieder aufbauen müssen. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wertvolles, was viele von uns überhaupt nicht nachvollziehen können. Und es schützt ja auch. Weil wenn diese Dörfer, zum Beispiel auch in Masar Fariata, wenn diese Dörfer weg sind, dann werden dort die Bäume gefällt und Siedlungen gebaut werden. Und dann war es das. Genauso wie diese indigenen Völker dieses Stück Erde noch schützen. Ihre Existenz dort einfach den Ort ja auch erhält.
Ja, und das auch seit 30 Jahren. Und die unterschiedlichsten Großkonzerne sind hingegangen und wollten den Regenwald zerstören und das Kupfer unten rausholen, weil sie eben, wie Sina gesagt, Reichtum anders bewerten. Und ich glaube, das könnte auch nochmal auf deine Frage, Isi, hingehen. Was ist Reichtum? Wenn wir es schaffen, Reichtum nicht in Kupfer, Gold und Geld zu sehen, sondern in einem funktionierenden Gemeinwesen, in Gesundheit, in sauberem Wasser, in leckerem Essen, in Schönheit und so weiter und nicht in ich bin mächtiger als du. Das ist jetzt noch kein Wirtschaftssystem, aber deswegen finde ich halt auch die Idee der Rechte der Natur so faszinierend, weil ich glaube, es geht über diese Idee, über dieses Weltbild, aus dem heraus wir dann Systeme aufbauen können.
Aber es ist, glaube ich, schon so, dass wir so gestrickt sind, dass meistens erst, wenn wir selber etwas erlebt haben, wir dieses Verständnis dafür entwickeln können. Und in diesem kapitalistischen System, in dem wir ja auch leben und als super Privilegierte in Deutschland, sind wir natürlich ständig, wir sehen zwar diese Nachrichten oder wir wissen von der Klimakrise, aber dann, wenn wir einkaufen gehen, sind auf eine Party eingeladen, unser Leben ist so voll und wir haben so viele Privilegien, dass es für uns einfach ist, diese Dinge beiseite zu schieben. Die Solidarität und die Bewegungen kommen dann ja oft gerade von Bevölkerungsgruppen im, keine Ahnung, globalen Süden oder wenn es um Natur geht, aber wenn es um Genozid geht, dann kommt sehr, sehr viel Solidarität aus Bosnien oder von anderen Menschen, die eben genau diese Dinge auch erlebt haben. Was uns wieder zu dieser Frage bringt, wir als Privilegierte in einem kapitalistischen System, wie viele Privilegien sind wir bereit aufzugeben und wie schaffen wir es auch, dass wir, obwohl wir es nicht müssten und obwohl wir es so bequem haben könnten, uns trotzdem solidarisieren. Sei es jetzt mit der Natur oder sei es mit Menschen, die unterdrückt werden.
Ja, darf ich da ganz kurz? Ja. Privilegien aufgeben, und das ist ja in Deutschland auch unsere tolle Verzichtdebatte immer. Wir haben unser Privileg aufgegeben, Sklaven zu besitzen. Das ist kein Privileg. Ich möchte keinen Sklaven besitzen. Es ist auch kein Privileg, irgendwie komisches, gefiltertes Wasser zu trinken, sondern es ist eigentlich ein Privileg, das Wasser aus dem Fluss trinken zu können. Also, was sind denn Privilegien? Oder ist es ein Privileg, auf dieser bescheuerten Party in Sylt zu sein und Aperol Spritz zu trinken und irgendwelche bescheuerten Lieder zu singen?
Danke für den Ohrwurm.
Entschuldigung. Aber das geht ja auch wieder um diese Wertigkeiten. Also habe ich Bock, auf eine Party zu gehen, wo lauter Leute sind, die überhaupt nicht wissen, was Natur eigentlich ist oder was in Palästina passiert. Ich will ja gar nicht mit diesen Leuten in einem Raum sein.
Ja,
ja. Das ist total recht. Was mich eben auch jetzt zum Schlussteil kommt unseres Gesprächs, nämlich einen Blick in die Zukunft oder einen Wunsch für die Zukunft. Was erhofft ihr euch? Was für Schritte vielleicht, um ein bisschen konkreter auch zu werden?
Okay, also um jetzt alles versucht zusammenzubinden, die Natur und Palästina und alle anderen. Ich glaube, das ist auch etwas vielleicht Positives, was man sagen kann. Es sind ja viele Bündnisse entstanden und es entstehen die ganze Zeit Bündnisse. Es gibt viele Menschen in meinem Umfeld, in meinem nahen und weiteren Umfeld, von denen ich sehr beeindruckt gerade bin, wenn ich sehe, was sie gerade machen, was sie auf die Beine stellen, wie sie sich äußern, wie mutig sie sind. Es entstehen neue Verbindungen, es brechen auch viele Verbindungen, aber es ist okay. Es ist so ein bisschen die Menschen, die zusammengehören, finden sich gerade und erwachen so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und wachen so ein bisschen aus diesem Schlaf auf, in dem wir uns ja alle auch lange befunden haben. Versuchen auch, die Verbindungen zu verstehen. Es geht nicht nur um Palästina, es geht auch um Geflüchtete, es geht um andere Krisen, es geht um Klima. Und das ist meine Hoffnung eigentlich so ein bisschen gerade, dass mehr Bündnisse entstehen zwischen Menschen, die auf Augenhöhe miteinander sprechen können, die sich gegenseitig zuhören, die voneinander lernen und dann gemeinsam überlegen, wie man sich organisieren kann. Weil ich glaube schon, dass wir uns auf diese alten Strukturen, wie wir es ja auch vorhin hatten, nicht mehr so richtig verlassen können, egal auf welcher Ebene. Weder aufs Völkerrecht und dass das umgesetzt wird, noch auf die klassische Medienberichterstattung, so, es braucht eigentlich überall gerade so ein bisschen Alternativen. Und wenn ich sehe, was weltweit passiert und wie viele Menschen doch auf unterschiedlichen Ebenen aufstehen, bin ich schon auf eine Art und Weise trotz allem optimistisch, dass es noch nicht ganz vorbei ist. Aber ich glaube, es ist ein super langer Weg und wir sind noch ganz am Anfang. Siehst du das?
Ja, zuhören finde ich auch ein sehr gutes Stichwort. Ich wünsche mir, dass Leute mehr zuhören. Und die Geschichte, wenn ihr nicht wisst, wie die Geschichte ausgeht, Senada und der Frosch haben es geschafft, den größten Kupferkonzern der Welt zu vertreiben. Mit einem Gesetz, mit einem funktionierenden Gericht, in einem Land, das voller Korruption steckt, wo die Drogengewalt jetzt übernommen hat. Also es ist möglich. Und ich wünsche mir, dass gerade Menschen in Deutschland, weil wir sind einfach so eine mächtige Industrienation. Von uns geht so viel Kraft aus, aber leider halt auch Zerstörung. Wir sind in den ganzen großen Institutionen drin, in der Weltbank, in der UN. Überall haben wir was zu sagen, auch wenn die Politiker, die dann an den entsprechenden Stellen sitzen, oft so tun, als wir müssen ja Kompromisse schließen und so, aber noch hört die Welt auf Deutschland und auf Europa. Und ich hoffe, dass die Menschen, die in Deutschland leben, verstehen, wie unfassbar kurz vor knapp wir auf so vielen Ebenen stehen. Also wir haben jetzt 12 Monate hintereinander 1,5 Grad Ziel gerissen. Die Krise in Palästina könnte sich weiterhin zu einem wahnsinnigen, ist keine Horrorszenarien an die Wand malen, aber ich meine, es sind so viele Waffen in der Welt, die auch aus Deutschland kommen. Und ich wünsche mir, dass die Leute verstehen, wie kurz vor knapp wir stehen und irgendwie handeln und sich nicht verstecken.
Verstehen und, das würde ich gerne noch hinzufügen, keine Angst mehr haben, also auszusprechen, was man denkt. Weil, also ich kann nur von meiner Erfahrung aus sagen, mit dem, was ich höre von Leuten, die mir schreiben oder bei der Arbeit in verschiedenen Spaces, wie viele Leute gerade eine Unzufriedenheit spüren, nicht, aber einfach jeder hat irgendwie Angst zu sprechen. Und dadurch sind wir wirklich alle wie in so einem großen Theaterstück und es bringt einfach nichts. Und ich glaube, das Problem ist, wenn je weniger Leute sprechen, desto schwieriger ist es dann für diese Leute zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, dass sie alleine dastehen. Aber in dem Moment, in dem mehr Leute einfach mal in irgendeiner Form artikulieren, was sie denken und einfach bei sich selbst bleiben und ihren moralischen Vorstellungen entsprechend sich äußern, ohne Angst, desto einfacher wird es auch für mehr Leute eben das zu tun. Und dann finden sich eben auch genau diese Leute. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn vielleicht irgendeine Oma dann nicht mehr mit einem spricht oder man irgendeinen Job gekündigt bekommt. In Deutschland riskieren wir am Ende nichts. Wir werden hier nicht erschossen, wir kommen nicht ins Gefängnis, wenn wir unsere Meinung äußern, wir werden nicht verfolgt. Viele Menschen an vielen anderen Orten auf dieser Welt riskieren viel mehr dafür, für ihre Werte aufzustehen. Und wir sind eigentlich so privilegiert und trotzdem haben viele Leute so Angst, alleine zum Beispiel einen Waffenstillstand zu fordern. Ich meine, davor haben Leute mittlerweile schon Angst. Und das wäre, glaube ich, eigentlich mein größter Wunsch, dass die Menschen einfach, weil mein Vater meinte ja vorhin, er glaubt daran, dass die Leute eigentlich empathisch sind. Dann wünsche ich mir aber auch, dass sie den Mut haben, das auszusprechen. Weil ich glaube, solange wir es nicht aussprechen, werden wir auch nicht ins Handeln kommen.
Und du, Nadia, was wünschst du dir?
Der wäre nämlich, in den eigenen Communities mehr Rückhalt zu finden und weniger Angst zu haben, das zu sagen, was man denkt. Gerade weil man viel Enttäuschung durch eben die Systeme, die bereits bestehen, erlebt hat, ist es umso wichtiger, dass man in seinen eigenen Kreisen Vertrauen hat und Rückhalt finden kann.
Ein schöner Wunsch, Maria. Und danke, dass du den Abend so schön moderiert hast oder uns so gut da durchgeführt hast. Es war wirklich ein besonderer Abend, auf jeden Fall für mich und ich glaube auch für alle anderen Anwesenden, weil es war so halb öffentlich, halb privat und jetzt stellen wir es nochmal öffentlich als Podcast rein. Und wir wollen natürlich auch wissen, was eure Wünsche sind, generell und überhaupt, aber vielleicht auch zum Thema Palästina und Klimakrise. Deswegen schreibt uns gerne. Danke fürs Zuhören. Und auf bald.
Ich bedanke mich auch recht herzlich für diesen schönen Abend und jetzt auch nochmal mit dir zusammenzukommen und das Revue passieren zu lassen. Und hoffe natürlich, dass alle, die zugehört haben, dabei genauso viele Awakening-Momente hatten und vielleicht auch ein bisschen Spaß.
Ja, Spaß. Spaß ist auch bei diesem schlimmen Thema durchaus wichtig. Also, Salam, Salam. Noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr was mitnehmen konntet aus dieser Episode von Radio Utopistan, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auch was zurücklassen würdet. Schön nach dem Pachamama-Prinzip aus Wechselwirkungen. Was auch immer ihr geben könnt und wollt, wir freuen uns über finanzielle Unterstützung und auch sehr darüber, wenn ihr es teilt über Social Media oder in eurem Freundeskreis, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch inspiriert hat oder vielleicht auch einfach ein gutes Gefühl von Gemeinschaft und man ist ja vielleicht doch nicht alleine auf dieser Welt vermitteln konnte. Freuen wir uns, wenn ihr uns was zurückgeben könnt. Wir sind auf Patreon. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, Spenden an uns kann man ganz simpel absetzen und kriegt sogar Geld von der Steuer wieder. Wir arbeiten fast ausschließlich ehrenamtlich und wollen möglichst unkapitalistisch sein, brauchen aber natürlich trotzdem Geld für unsere Existenz. Danke, jetzt aber wirklich. Salam, salam. Und hier zum Abschied das Lied aus dem Text, gesungen von Zenaida, Solo le pido adios. Und ein ganz dickes Dankeschön an Andres Galassa, Sound Engineer in Quito, der uns die Aufnahme aus dem Raum mit der super schlechten Akustik von unserem Gespräch noch einigermaßen retten konnte. Danke nach Quito und ins Intaktal an Zenaida für dieses wunderschöne Lied.
Sí, me gusta cantar.
Okay.
Solo que ya me hiciste emocionar y no sé si la cante bien. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, que esta resaca muerte no me encuentre vacía, sola y sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor vale más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Gracias. Voy a ponerlo en mi celular.